Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und dem Mann, der heute jünger aussieht als Manuel Neuer gestern Abend bei Bayerns 1:3 gegen Arsenal, Pit Gottschalk. Hallo.
Ah, das ist ja mal ein Kompliment. So kenne ich dich ja gar nicht, dass du mal mit einem Kompliment in den Podcast startest. Aber tatsächlich hätte ich mir auch schönere Tage als heute vorstellen können. Von Dienstag auf Mittwoch habe ich mich noch gefreut. 2 Siege in der Champions League und jetzt 2 bittere Niederlagen am Mittwoch. Die Bayern 1:3 und dann die Frankfurter 0:3. Da müssen wir, glaube ich, einiges aufarbeiten bei den Frankfurtern.
Das glaube ich auch. Die Bayern sind nicht unser Thema heute. Du hast sie ja im Newsletter schon auseinandergenommen, beziehungsweise gar nicht so hart für deine Verhältnisse angegangen.
Aber das kann man ja drüber hinwegschauen. Nach 18 Siegen oder 18 Spielen ohne Niederlage, da darf man ja auch mal einmal daneben liegen. Arsenal war wirklich stark. Irgendwann muss man das auch mal anerkennen. Und ich fand den Satz, wenn ich den kurz noch einschieben darf, wenn du aber mir klar diese Zeit mal gibst, Malte, ich weiß natürlich, ja, Zeit ist ja immer knapp bei dir. Also den Satz fand ich schon toll und ist für mich der Satz der Hinrunde von Vincent Kompany. Kein Trainer will im November schon die beste Mannschaft haben. Und das ist wirklich vielsagend und viel Philosophie dahinter. Und er hat recht, im Frühjahr, darauf kommt's an. Und dann bin ich gespannt, in welcher Form die Bayern sein werden.
Das lässt ja dann auch noch hoffen für Eintracht Frankfurt, über die wir heute natürlich vor allem sprechen wollen. Denn dieses 0:3 gegen Bergamo hat gezeigt, die Bayern haben vielleicht ein Sicherheitsrisiko mit Manuel Neuer. Bei der Eintracht ist es auch die Defensive, die Sicherheitsprobleme mit sich bringt auf dem Platz. Aber neben dem Platz gibt's ja dann auch noch das Ultraverhalten zuletzt gegen Köln. Da schauen wir mal in dieses Spannungsfeld rein mit einem Frankfurter, mit Marc Heinrich von der FAZ. Hallo Marc.
Grüßt euch. Hallo in die Runde.
Schön, dass du dabei bist. Marc, wer schadet denn der Eintracht gerade mehr? Die eigene Defensive oder die Pyro-Ultras?
Also wenn du dir den gestrigen Abend angeguckt hast, ganz klar die eigene Defensive. Da hat sich sowohl die Nordwestkurve als auch das ganze Stadion in einem sehr festlichen Gewand präsentiert, sehr friedlich, sehr stimmungsvoll. Die Fanfreundschaft zu Atalanta Bergamo, die es ja seit fast 20 Jahren gibt und die gewachsen ist, auch während der Covid-Zeit, die wurde gestern gefeiert. Normalerweise gehört sie zum guten, in Anführungszeichen, schrägstrich schlechten Ton, dass Fans jetzt nicht sonderlich charmant begrüßt werden im Frankfurter Waldstadion, wenn sie ihre Gästemannschaft dorthin begleiten. Aber gestern, das war ganz anders. Und so stimmungsvoll, so feierlich, ja fast getragen, das auf den Tribünen abgeht. Also es war auf dem Platz, es war das genaue Gegenteil. Da war eine Mannschaft, die spätestens nach dem Ausfall von Johnny Burka, da werden wir gleich drüber sprechen, ihre Einzelteile zerfallen ist, die ein ganz desaströses, ich habe gestern Abend aktuell von desillusionierend gesprochen, ein Bild abgegeben hat. Und das ist Ende November, sieht die Welt in Frankfurt, nicht nur was die Champions League angeht, sondern auch mit Blick auf die restlichen Spiele bis Weihnachten ziemlich mau und ziemlich grau hier in Frankfurt aus.
Muss man so ehrlich sein, dass einfach die Champions League eine Nummer zu groß ist für Eintracht Frankfurt?
Ja, da bist du nach 5 Spielen, kommst du zu diesem Schluss. Du hast 3 wirklich Lehrstunden bekommen. Ich meine, es gab ja vorher auch schon die Spiele gegen Liverpool, da wo du bist dann zu Atletico gefahren. Das ist kein Eintracht Frankfurt-Niveau. Das ist möglicherweise für die Eintracht dann besser handelbar, wenn alle im Kader bei 100% ihrer Leistungsfähigkeit wären, wenn die Bank tiefer besetzt wäre, wenn nicht so viele mit sich selbst zu tun hätten, sodass sie dem Rest der Truppe keine Hilfe sein können. Und augenblicklich ist die Mannschaft, ich würde fast sagen, sie gibt ein Bild ab. Sie ist nicht führungslos, aber es ist niemand da, der in Momenten, wenn es eng wird, wenn es giftig wird, wenn es brenzlig wird, Verantwortung übernimmt auf dem Feld. Und dann bist du bei einer Kaderzusammenstellung, da müssen wir nochmal über den Sommer reden, da müssen wir natürlich auch auf die Winterpause, auf die nächste Transferperiode zu sprechen kommen. Man hat geglaubt bei Eintracht Frankfurt, dass viele, zumindest eine Handvoll Spieler, wesentlich weiter in ihrer Entwicklung sein würden in dieser Saison. Das sind sie aktuell nicht, Verletzungen kommen dazu. Ja, und dann bist du, glaube ich, aktuell auf 28 abgerutscht, stehst bei 4 Punkten in der Champions League, hast das nächste Auswärtsspiel in Barcelona und da wage ich mal die Prognose, allzu hoch werden sie dann nicht gewinnen. Ja,
Aber Eintracht Frankfurt hat die Teilnahme an der Champions League ja nicht geschenkt bekommen, sondern die hat man sich erarbeitet. Deswegen hat man ja eigentlich das Rüstzeug für die Königsklasse. Und jetzt dieser Absturz, wenn ich dir jetzt richtig genau zugehört habe, und das tue ich natürlich, dann höre ich ein bisschen Kritik, dass man die Vorbereitung auf die Champions League, auf diese neue Saison, etwas zu blauäugig angegangen ist. Willst du das damit sagen?
Blauäugig weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass da viel guter Wille dahinter steckt. Man hat mich mit Doan verpflichtet. Mit der Verpflichtung, glaube ich, hat man einen guten Move gemacht. Man hat Johnny Burkhardt aus Mainz geholt, der ja jetzt auch 12 Tore gemacht hat. Das ist ein ganz anderer Mittelstürmertyp als der, den sie zuvor hatten. Wenn du davon sprichst, dass die Champions League-Qualifikation ihnen nicht geschenkt wurde, gebe ich dir absolut recht. Sie haben sie sich redlich erarbeitet mit Toren von Omar Marmoush, den sie im Winter verloren haben. Und Heki ist dann fast 1:1 in diese Rolle reingeschlüpft als Alleinunterhalter. Diese beiden Spieler haben eine Klasse ausgemacht, haben dem Team eine Geschwindigkeit, einen Tempovorteil gegeben, der fehlt momentan. Und die Wintertransfers, die im Januar 25 abgewickelt wurden, und jetzt haben wir November 25, das ist Elivahi und Batshuayi, die haben sich noch in keinerlei Hinsicht als Verstärkung, noch nicht mal als Ergänzung herauskristallisiert. Und du bist, ich würde fast sagen, mit Ausnahme der Torhüterposition, du bist in allen Mannschaftsteilen momentan wirklich auf Kante. Du bist zu dünn gestrickt, um auf Champions League Königsklassenniveau kannst du gerade nicht mithalten.
Ich möchte dir da kurz widersprechen. Und zwar schaue ich mir die Bundesliga-Tabelle an und stelle fest, Eintracht Frankfurt hat 27 Tore geschossen. Das heißt, nur Bayern München ist besser. Der Sturm funktioniert auch ohne Marmoush. Ja. Das Problem ist die Abwehr. Es gibt nur zwei Mannschaften der Bundesliga, die mehr Gegentore kassiert hat. Und ich glaube, diesen Spagat zwischen Offensive und Defensive kann man nicht besser erklären, als einfach nur in die Tabelle zu schauen. Ja. Und das Problem, das man sich geschaffen hat, ist nicht im Sturm, sondern absolut in der Abwehr. Das ist ja das, was wir auch alle spüren, wenn wir Eintracht Frankfurt sehen. Und das hätte man doch besser beobachten müssen.
Gebe ich dir recht. Auf den Tuta-Abgang ist überhaupt nicht reagiert worden mehr in den letzten Stunden oder den letzten Tagen des Transferfensters. Aber wenn ich sage, das Problem ist nicht im Sturm, das Problem ist aber schon in der Sturmzusammenstellung, in der Tatsache, dass du wirklich viel auf Johnny Burkhardt gesetzt hast und jetzt ist es so gekommen, also die SMRT-Ergebnis liegt noch nicht vor, wir haben jetzt 10:50 am Donnerstag, Donnerstag, Entschuldigung, ich bin hier so durch die Termine dieser Woche, aber wir können davon ausgehen, dass er am Sonntag gegen Wolfsburg nicht spielt. Und das ist ja doch auch ein Fingerzeig. Wen hat er eingewechselt gestern? Er hat Bahoya eingewechselt als Linksaußen und hat Ansgar Knauf in den Sturm gestellt. Also das heißt ja, und es ist nicht das erste Mal, dass er die hinten dran sind und für die Offensive geholt wurden, denen das Vertrauen, das Dino Toppmöller in diese zwei Spieler hatte, also das ist hinlänglich aufgebraucht und da wird sich was tun. Und sein Fingerzeig, der hat ja schon nach dem Trainingslager in Nordamerika im Sommer, da gab es den ja schon, als er sagte, natürlich würde ich auch gerne einen Doppelsturm aufbieten, Johnny Burkhardt plus X, aber da fehlt mir das Material oder fehlen mir die Personen dazu. Das war ja die Spielertypen, das war ja schon ein klarer Hinweis in Richtung Markus Krösche. Sieh doch mal zu, dass wir da vielleicht noch was machen könnten.
Die Abhängigkeit von Burkhardt, nicht nur im Offensivspiel, sondern auch als Führungsposition oder als Führungsspieler auf dem Platz, hat man ja dann auch gestern gemerkt. 55. Minute musste er verletzt runter und ab der 60. ging es dann in diesen 6 Minuten erstmal komplett bergab mit den 3 Gegentoren. Toppmöller hat hinterher davon gesprochen, dass die Mannschaft Angst verspürt habe, dass man dieses Spiel möglicherweise nicht gewinnen könnte. Also auch da Burkhardt als Knackpunkt, dass die Mannschaft ihn braucht, um überhaupt halbwegs stabil zu sein?
Ja, also ich will Pitt jetzt nicht vorgreifen. Ich habe eben schon so lange gesprochen, aber der Junge ist 25, da sehe ich noch ein paar andere auf dem Platz. Da sehe ich einen Kapitän in Robin Koch, da sehe ich einen Arthur Theat. Also da ist Mario Götze stand gestern auch auf dem Feld. Also als Verantwortungsträger, er ist unglaublich wichtig und ist seine Art, wie er spielt, er ist kein temporeicher Mittelstürmer, er ist aber einer, der auf die Chancen lauert, der sich im Strafraum zu behaupten weiß. Aber das nur damit zu erklären, wie die Tore immer nach Umschaltmomenten gestern gefallen sind, das ist zu einfach, um dann nur zu sagen, wir haben Johnny Burkhardt nicht mehr dabei gehabt.
Aber natürlich als psychologischer Faktor trotzdem nicht zu unterschätzen. Aber wie erklärst du dir das, dass so eine Mannschaft dann ja Angst hat in solchen Spielen. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Wenn ich es erklären könnte, würde ich wahrscheinlich als Berater im Fußballbusiness, hätte ich schon längst bei Markus Kröscher angerufen und könnte wahrscheinlich den einen oder anderen Euro verdienen. Denkt doch mal an die Spiele in Gladbach, da haben sie 6-0 geführt und haben bis zur 56. Minuten aber alles von sowas in der Hand gehabt. Dann kriegen sie 4 Tore, geraten komplett ins Flattern nach den Auswechslungen. Und wenn es noch 10 Minuten länger gedauert hätte, wäre das Spiel möglicherweise unentschieden ausgegangen. Denkt jetzt an das Wochenende in Köln. Da führen sie 4-1. Er wechselt auch im Hinblick auf das, was in der Woche kommt. Und dann steht es plötzlich 4-3. Und auch da sage ich, es gab noch den Kölner Pfostenschuss, gibt noch 15 Minuten drauf. Dann musst du in der aktuellen Verfassung dieser Mannschaft damit rechnen, dass da auch das 4-4 womöglich gefallen wäre. Gestern hat Rasmus Christensen kurzfristig nicht zur Verfügung gestanden, aus persönlichen Gründen. Das ist natürlich auch einer, der dieser Truppe Halt, Struktur und auch eine gewisse Unerschrockenheit gibt. Aber diese Mannschaft ist so leicht zu verunsichern und man sieht es auch, finde ich, immer stärker im Verhalten von Dino Töpmöller, wie aktiv er sein Coaching in dieser Saison begreift. Also er will viel mehr von außen Einfluss nehmen, weil er merkt, die Mannschaft ist aus sich heraus nicht in der Lage, in Stresssituationen Mittel und Wege zu finden, die für Ruhe und Ordnung auf dem Platz sorgen. Also er fühlt selbst viel mehr in der Verantwortung.
Wenn eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt den Tag der offenen Tür so zelebriert, suche ich ja nach Ursachen. Da sehe ich immer drei Möglichkeiten. Das eine ist die Qualität der Spieler, die man zur Verfügung hat, die Einstellung der Spieler zu ihrer Aufgabe, die ihnen gestellt worden ist, oder auch die taktische Vorgabe des Trainers. Also dann ist man sehr schnell bei einer Trainerdiskussion, ob er diese Balance zwischen defensiver und offensiver Arbeit dann hinbekommt. Könnte dieser dritte Punkt auch mitspielen, dass Dino Topmöller nicht die richtige taktische Vorgabe gemacht hat, um stabiler zu stehen? Man kann ja, ich sage jetzt mal eine kleine Parallele, Hamburger SV, die wussten, so wie in der zweiten Liga können wir in der ersten Liga nicht spielen. Wir müssen hinten sattelfester werden. Dazu gehört auch eine etwas weniger attraktive Spielweise. Wir schießen weniger Tore, aber dafür kriegen wir auch weniger. Das könnte Dino Topmöller ja theoretisch auch als Maßnahme dann begreifen.
Hat er ja. Erinnert euch viel zurück, das 2-2 gegen Freiburg mit dem Last-Minute-Slapstick-Gegentor, was Kauer Santos bekommen hat bei dem Freistoß, wo er die Mauer so hanebüchend strukturiert und aufgestellt hat und dann auch noch nicht richtig in die Ecke gekommen ist. Dann hat er ja gesagt, er geht weg davon, dass er sagt, er wollte ja mit Viererkette spielen und mit Schienenspielern. Dann ist er wieder auf die Dreierkette zurückgekommen und hat viel mehr auf die defensive Ordnung, 5 gegen den Ball, auf eine ordentliche Restverteidigung zu achten. Aber dann brechen ihm Spieler weg, dann brechen ihm in Rasmus Christensen weg mit Verletzungen. Dann ist ein Arthur Theat, der bei weitem nicht so stabil ist wie in der letzten Saison, als er ja wie ein Uhrwerk oder wie eine Maschine alles wegverteidigt hat. Und er hat er hat wenig Handlungsmöglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Schaut euch mal die Spielberichtsbögen an, wie er auswechselt und wann er auswechselt. Er versucht ja, ein Amenda, den man geholt hat und glaubte, aufgrund seiner Körperlichkeit, auf seiner Struktur, seiner doch in jungen Jahren schon reichhaltigen Erfahrung, jemanden zu haben, der hat gewiss den Schritt nicht gemacht. Man hat geglaubt, mit Oskar Heulund jemanden zu holen, den man für die Sechserposition im defensiven Mittelfeld langfristig auf so ein Niveau hinbekommt, wo man Hugo Larsson schon längstens wähnte. Heulund stagniert. Larsson, der im April noch als möglicher Abgabekandidat auf die Insel für 50 Millionen galt, ist jetzt auch gerade verletzt, aber der hat ja auch mit sich augenblicklich zu tun. Dann bist du dabei, du musst den Mario Götze viel öfter durchspielen und lange spielen lassen, als er eigentlich, glaube ich, es selbst noch mit Blick auf seine angeschlagene oder nicht mehr so ausgeprägte Fitness für gut erachten würde. Das ist gerade alles ein so fragiles Konstrukt. Und dann kommt ein Mo Dahoud wie Kai aus der Kiste. Der hat das letzte Mal Anfang des Jahres gespielt. Und der soll plötzlich als Sechser im defensiven Mittelfeld dem Spiel etwas geben, was ein Elias Kiri von seinem Typ her nicht kann. Also ich glaube, jetzt so 3-4 Wochen vor Weihnachten, also der Wunschzettel, der im Hause Topmöller geschrieben ist, der dem Markus Krösche demnächst zugestellt wird, der nennt bestimmt den einen oder anderen, den er gerne hätte, aber da sind auch bestimmt 2, 3 oder 4 Namen drauf, die er guten Gewissens sich vorstellen könnte, dass die im Januar den Club verlassen, weil sie auf dem Niveau, das die Eintracht erreichen möchte und geglaubt erreicht zu haben, einfach nicht verwendbar sind. So nennen wir
es mal. Also im Gegensatz zu dir habe ich ja schon ein bisschen graues Haar, deswegen komme ich dem Weihnachtsmann ein bisschen näher als du, rein optisch. Ne? Mir fehlt zwar noch der Vollbart und Malte ist mit seiner Behaarung natürlich komplett raus aus der Verlosung.
Ich habe immer einen Vollbart.
Also jetzt kannst du ja einen Weihnachtszettel mal schreiben für Eintracht Frankfurt, lieber Marc. Das bedeutet, reden wir doch mal etwas konkreter. Markus Kröschel ist bekannt dafür, dass er sehr gut verkaufen kann. Jetzt muss er womöglich sehr gut einkaufen.
Ja.
Wie viele Spieler braucht Eintracht Frankfurt im Winter und für welche Positionen? Wenn du schalten und walten könntest, wie du willst, weil du ja einen Weihnachtswunsch äußerst.
Ich spiele ja kein Managerspiel mehr oder sowas, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, auch diese ganzen Tipprunden, als meine Kinder dann am Ende des Jahres mich immer um Längen abgehängt haben. Immer dachte, so mit Insiderwissen könnte ich da irgendwie ein paar spektakuläre Moves machen. Nein, also ich glaube, du brauchst mindestens ein, wenn nicht gar zwei. Jetzt müssen wir mal abwarten, was bei Johnny Burkhardt ist, für die Offensive. Ganz klar. Du musst sehen, dass du Eli Wahi irgendwie von der Payroll bekommst und wenn du ihn ausleihst nach Frankreich, irgendwie den Weg zurück, einfach um dem Jungen auch die Möglichkeit zu geben, seiner Karriere woanders nochmal Schwung zu verleihen. Batshuayi ist ein Transfer, der, ich glaube, da war sehr viel Hoffnung eingepreist, aber das funktioniert in der Konstellation nicht. Also für den Sturm mindestens ein bis zwei. Fürs Mittelfeld mindestens ein. Fürs defensive Mittelfeld, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, es kommt der Afrika-Cup demnächst. El Yeskiri, Faris Chaibi und es ist ein langer Afrika-Cup. Die sind schon nicht mehr beim letzten Spiel gegen den HSV dabei. Da sind die schon in Afrika bei ihren Nationalmannschaften. Und als sie beim letzten Mal beim Afrika-Cup waren, auch Omar Mamouche, kamen die alle richtig angeschlagen aus dieser Stressphase dann in die Rückrunde rein. Und also fürs Mittelfeld und am Mittelfeld mindestens ein und für die Defensive, für die letzte Reihe. Also du brauchst mindestens einen Innenverteidiger. Am besten sollte es so jemand sein, den du dann nochmal auf die Sechs stellen kannst. Sowas, was der Tuta gemacht hat. Tuta war so lange bei Eintracht Frankfurt und aber schwamm immer irgendwie, der flog immer so ein bisschen unterhalb des Radars. Der war galt nie so, ja, Tuta ist halt Tuta. Tuta ist da. Aber Tuta hat wirklich stabile Sachen gemacht. War auch jetzt keiner, der die Sterne vom Himmel geschossen hat. Aber das war jemand, den konntest du im Zweifelsfall als Innenverteidiger, konntest du auf die Außen stellen und konntest du auf die Sechs stellen. So, jetzt ist er nicht mehr da. Und manche Spieler sind halt, deren Wert erkennst du tatsächlich immer erst dann, wenn sie weg sind.
Aber dann rechne ich mal zusammen, 3 bis 5 neue Spieler. Hat Eintracht Frankfurt das Geld?
Ja, ich würde sagen, lass uns mal zusammenrechnen, also wenn wir mal überschlagen, 250 Millionen, 300 Millionen hat Markus Krösche in den letzten Jahren mal locker diesem Club verdient. Sie haben im letzten Jahr eine Kapitalerhöhung vorgenommen und haben ihr Eigenkapital stattlich erhöht. Ich weiß nicht, ich kenne die Kontoauszüge nicht und ich weiß auch nicht, wie es mittlerweile ist, wenn Markus Krösche irgendwo anruft, weil die abgeben, sind ja auch nicht ganz blöd. Und ihr beide seid im Fußballgeschäft auch schon so lange dabei. So richtig easy im Dezember und im Januar jemanden zu finden, der dir auf Anhieb weiterhilft.
Du brauchst eine gewisse Qualität, die musst du ja dann holen. Ne? Das reicht ja kein Mitläufer, reicht ja nicht. Ne?
Den Kader nur zu ergänzen, das hat man ja versucht. Man hat ja auch mit Heki, den hat man damals von PSG geholt und der hatte, das hat man uns gesagt, oder das war ja dann auch ersichtlich, der hatte Fitnesswerte, der durfte bei PSG ja gar nicht mehr mittrainieren. So. Bis der ins Laufen kam, waren wir schon im April. Dann hat er sein erstes Tor gemacht. Und es hat ja auch eine Zeit gedauert. Nein, du brauchst jetzt welche, die dir auf Anhieb helfen. Weil der Club hat ja auch internationale Ambitionen. Ob das in der Champions League weitergeht, sehr, sehr, sehr schwierig. Du stehst jetzt bei 4 Punkten, spielst noch Barcelona, spielst Tottenham und dann geht's noch nach Aserbaidschan, Baku, spielst du das letzte Spiel. 10 Punkte könntest du gebrauchen. 11 wäre besser. Also da muss schon vieles richtig gut laufen. Naja, aber Europa League, der Club mindestens versteht sich als Europa League-Teilnehmer. Und wenn sie in dieser Saison die Europa League erreichen sollten, am Ende dieser Saison die Qualifikation, ja, welch besseres Ziel gäbe es denn dann, wenn 27 das Europa League-Finale in Frankfurt, also Finale dahorn, würde man in München sagen. Aber das wäre die Eintracht Dann bist du in der Europa League und spielst auf das Ziel hin, in 27 das Finale vor eigenen Fans machen zu können. Also einen größeren Drive oder einen größeren Fixpunkt kann es ja eigentlich kaum geben.
Ja, aber du bist ja, kurze Zwischenfrage, bist du Hesse? Kannst du Hessisch?
Ich bin in Marburg geboren, aber in NRW sozialisiert und dann wieder gekommen.
Ich frage nur, was Doham auf Hessisch heißt. Das müssen wir ja irgendwie noch herausführen. Daheim oder dahin? Keine Ahnung.
Ich frage mal im familiären Umfeld nach, und wenn wir das nächste Mal, wenn ich es weiß, werde ich es mal in einem Text verwenden und beim nächsten Mal könnt ihr mich darauf ansprechen.
In den Kommentarspalte kann man es ja auch eintragen. Alle, die Hessisch können, sonst muss ich Sonja Pahl anrufen, unsere Kollegin von Radio FFH. Die weiß es mit Sicherheit, weil die babbelt den ganzen Tag nur Hessisch. Also die wird es auf jeden Fall dann entsprechend wissen. 3 bis 5 neue, schwierig genug. Ja. Wie nimmt das Umfeld denn gerade die Situation wahr? Du hast ja auch wahrscheinlich ein Gefühl dafür, ob das Publikum, das ja sehr emotional sein kann bei Eintracht Frankfurt, so diese Umbruchphase akzeptiert oder kriegt man schon eine gewisse Nervosität mit?
Es gibt Pfiffe, es gab gestern Pfiffe vereinzelt, was mich so ein bisschen nicht überrascht, aber ich habe das Gefühl, ein Teil des Verhaltens im Stadion in Frankfurt hat sich seit geraumer Zeit so ein bisschen von den Ereignissen auf dem Platz entkoppelt und geht nicht mehr unbedingt deckungsgleich einher. Gestern die Gesänge, die volle Nordwestkurve, man hatte fast das Gefühl, da stehen Tausende, die sich feiern, unabhängig davon, und die haben immer lauter gesungen, je mehr Gegentor oder je schlechter es eigentlich auf dem Platz aussah. Das ist etwas, da ist der geballte Unmut ist nicht zu spüren, aber das aus der Lust, die man eigentlich aus dieser Champions League Saison gewinnen wollte und auf die man auch Lust hatte im Umfeld, in der ganzen Stadt, ist jetzt schon eine Menge Frust aktuell geworden. Das ist unzweifelhaft, ja. Und es gab ja auch Spiele, also erinnern wir uns das Heimspiel gegen Union. Also das war jetzt auch nichts, wo man sagen würde, das entspricht ungefähr den Erwartungen, die der gemeine Fan an der Eintracht Frankfurt im Herbst 25 hatte. Auch das Heimspiel gegen Mainz war jetzt auch nichts. Das wurde dann gewonnen. Gegen Union haben sie 3-4 verloren. Also da sind schon einige Spiele dabei gewesen, die auch wirklich krasse Stimmungsdämpfer waren. Absolut.
Wackelt der Trainer?
Nein. Nein.
Warum nicht?
Weil Markus Krösche in ihm etwas sieht und auch in ihm einen Konterpart aktuell immer noch hat. Und Markus Krösche hat ein Vertrauen zu ihm aufgebaut, hat ihm die Chance gegeben und hat ihm auch die Stange gehalten, als es im ersten Jahr viel, viel schlechter lief. Und er fühlte sich bestätigt durch die Qualifikation von der Champions League, die hast du angesprochen. Und Dino Toppmöller ist, glaube ich, ein Trainer, der es einem Vorstandsvorsitzenden oder einem Sportvorstand auch sehr angenehm und einfach will ich nicht sagen, aber angenehm in der Zusammenarbeit macht. Er ist bereit, relativ viel hinzunehmen, was der übergeordneten Vereinspolitik oder der Vereinsstrategie gilt. Denkt an die Abgaben. Da geht ein Mamouche, das nimmt er hin. Es ging ein Kolomwani, das nimmt er hin. Jetzt ging ein Heki, das nimmt er hin. Also er ist keiner, der da sich dann irgendwie auch öffentlich versucht zu profilieren und irgendwie die Trommel laut schlägt und eine Gegenmeinung vertritt. Intern weiß ich nicht. Wenn die beiden miteinander sprechen, könnte ich mir vorstellen, da fliegen schon die Fetzen. Das muss aber auch gar nicht schlecht sein, weil Reibungsenergie ja auch oder Das bringt ja auch gegebenenfalls bringt Fortschritt. Wenn alles nur eitel Sonnenschein intern ist, das wäre fatal.
Vorstandssprecher heißt aber Axel Hellmann. Welche Rolle nimmt er denn ein in dieser Konstellation? Er ist ja keiner, der einfach nur zuhört.
Aber er nimmt sich komplett zurück in Sportfragen. Ich glaube, er ist jemand, der den Verein so positioniert hat und auch dabei ist, ihn so zu positionieren, dass er auf lange Sicht mindestens mal die Nummer 3 in Deutschland werden soll. Von ihm ist auch nur zu vernehmen, dass es keinerlei Zweifel an der Art und Weise gibt, wie Dino Toppmöller die Arbeit angeht. Es gibt keinen handwerklichen Vorwurf. Es müsste er anders machen. Das ist anders vielleicht in manchen Fanforen. Da wird ihm vorgeworfen, er sei zu blauäugig, was Auswechslungen angeht. Er müsse doch nur einfach mal schauen, was immer passiert an Spannungsabfall, wenn er in der zweiten Halbzeit wechselt, aber dann würde ich den Spieß mal umdrehen, dann sage ich, okay, dann schaut es euch auch halt an, wer denn da auf der Bank sitzt. Vielleicht, was man Dino Topmöller sagen könnte, er müsste etwas fordernder sein, nicht im Außen, sondern eher im Innen, was die Qualitätsausstattung seines Kaders betrifft. Also, dass er nicht bereit ist, alles so dankbar und so geräuschlos zu akzeptieren, weil ausbaden muss er es ja dann. Er ist der, jetzt in der Verantwortung steht und gestern Abend vor uns stand und die Niederlage erklären musste. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, was auch ihm wirklich zu schaffen macht aktuell. Und er hat ja vor Wochen auch schon in einem Interview gesagt, wenn man ihm jetzt sagen würde, du bist noch im Jahr 2025 Trainer bei Eintracht Frankfurt, er ist absolut fein mit der Vorstellung. Er identifiziert sich zu 100% damit. Er ist glücklich in dem, was er hier vorfindet und dem, was er, aber er ist unzufrieden absolut, wie der Status quo ist. Das kann man, glaube ich, sagen.
Status quo müssen wir auch nochmal in Richtung Fans sprechen. Du hast eben von der Entkoppelung gesprochen, des Spielgeschehens, vom Verhalten der Fans auf den Tribünen. Jetzt gibt es ja bei Frankfurt auch einen Teil der Fans, die sich komplett von allem entkoppelt hat, nämlich die Ultras, die jetzt in Köln zuletzt mit Pyroaktionen und Feuerwerkskörpern auf sich aufmerksam gemacht haben, Feuerwerkskörper in gegnerische Fanlager geschossen haben und dann eben auch hinterher in der Stadt auf dem Bahnhof auch noch eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Hat Frankfurt ein Ultra-Problem?
Ich weiß nicht, ob es ein Ultra... Frankfurt hat ein Fan... Fan weiß ich auch nicht. Frankfurt hat ein Problem mit einer immer größer werdenden Gruppierung an handelnden Personen, Randalierern wollen wir sie nennen, die im Deckmantel der Fanfreundschaft Eintracht Frankfurt öffentlich auftreten. Es wird immer bezeichnender und es wird immer auffälliger. Da gibt es Hooligans, die... Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in den Ultra-Gruppierungen drin und habe da auch mittlerweile den Eindruck, dass es dem Verein immer schwerer fällt, dort hineinzuleuchten. Das ist etwas, was in der Vergangenheit, ihr erinnert euch, 2011 haben sie sich schon mal als Randalemeister selbst gefeiert im Jahr des Abstiegs. Danach ist es aber ganz gut gelungen, Gesprächskanäle aufzubauen mit auch durch die Corona-Zeit.
Es gab eine Bewährungsstrafe von der UEFA, ne? Ja, das darf man nicht vergessen, ne?
Muss man mal gucken, was nach dem, was gestern Abend jetzt passiert, das ist auch wieder ordentlich gezündelt worden. Das in Köln war natürlich, das hat auch bei denen, die im Club den Kontakt, Philipp Reschke, der ja für Fanangelegenheiten zuständig ist, der sagt, das nehme ich ihm auch ab, dass er in allen Gesprächen, die er mit Ultra-Gruppierung führt, ganz klare Übereinkunft herrscht, nichts verlässt die Hand. Also bengalische Feuer, darüber lässt sich streiten, aber nichts verlässt die Hand. Und dann schießen sie Raketen auf den Platz. Dann zünden sie Böller, dass diejenigen, die ich kenne, die mit dabei waren und relativ nah auch an den Ereignissen waren, gesagt haben, du hast am Sonntagmorgen noch was in deinem Ohr davon gehabt. Ja. Und eins darf man auch nicht vergessen, das Verhalten, aber da bin ich wieder bei dem Entkoppeln vielleicht. Vielleicht ist es denen auch gar nicht mehr so wichtig. Dann gab es auch noch die Schlägerei, der Überfall auf die Stuttgarter Fans nachts auf der A3 irgendwie erwischt hat, wo mir auch jedwede Fantasie fehlt, wie man auf so eine Idee kommen kann. Aber noch was anderes, das spielt dann auch sportlich vielleicht eine Rolle. Die Nachspielzeit in Köln war ausgemessen ergiebig berechnet, weil der Schiedsrichter unterbrochen hatte wegen der Zündeleien. Und in dieser Nachspielzeit wäre ja möglicherweise vielleicht auch noch der Ausgleich hätte fallen können zum 4-4 der Kölner. Also man schadet dann auch, man nimmt es billigend in Kauf. Und das hat man auch letztes Jahr in Bochum gesehen, bei diesem Theater des Banners, was vor dem Fluchttor nicht abgehängt wurde, wo Hardung, der Sportdirektor, wo Reschke, wo der für die Fans zuständig ist, wo Markus Krösche, also wo alle wirklich wie den Gang nach Canossa angetreten haben, um vor den eigenen Fans Abbitte zu leisten. Sie mögen doch bitte dieses Banner dort entfernen. Dann hatten wir die Ereignisse rund um das Mainz-Spiel, als Stangen geworfen wurden, die knapp den Linienrichter verfehlt hatten. Das hätte ja auch dazu führen können, dass der DFB vielleicht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hätte und das wäre zum Ergebnis gekommen. Es kommt wegen Wiederholungstaten zum Punktabzug, der dann vielleicht in der Endabrechnung für die Champions League-Quali gefehlt hätte, von der du, Pitt, eben gesagt hast, das haben sie sich erarbeitet. Ja. Vielleicht hätten sie sich durch so eine Eselei ihrer Fans das dann auch wieder eingerissen. Aber es gibt das, ob das Ultras sind, who knows?
Ja, also was nicht in meinen Kopf rein will, ist, es ist ja, wenn du Pyro zündelst und solches Theater veranstaltest, dann bekommst du Strafen, womöglich eine Disqualifikation, das ist ja schon mal vereinsschädigendes Verhalten. Ne? Ja. Die meisten Ultras, die sich so daneben benehmen, begehen vereinsschädigendes Verhalten, obwohl sie doch eigentlich behaupten, dass sie ihren Verein lieben. Nein, das ist ein Widerspruch in sich. Aber es gibt ja eine Initiative gegen die Innenministerkonferenz, dass man eben sowas wie personalisierte Tickets und, ich sag mal, Gesichtskontrolle nicht benötigt. Genau. Und dieser Protest, der sich da formt, ist ja meistens friedlich und, wie ich finde, sachlich auch sehr gut begründet. Wenn man sich aber so verhält, wie es gerade die Frankfurter machen, schießt man ja auch gegen die eigene Faninitiative, die versucht zu beweisen, dass das Stadion sicher ist. Ja, die Straftaten gehen zurück, aber der Pyromissbrauch, der steigt. Ja, 95 Verletzte in einem Jahr sind ja eine Zahl, die man nicht ignorieren kann. Ja. Und man bestätigt alle Kritiker, auch unter den Innenministern, dass solche Maßnahmen, die ich persönlich auch zu weit finde, aber alle Maßnahmen berechtigt sind. Also man nimmt sich selbst die eigenen Argumente und damit ist es nicht nur vereinsschädigend, sondern auch fanschädigend und damit unterm Strich einfach dummes Verhalten. Bin ich jetzt zu hart in meinem Urteil, Marc?
Es geht ja mittlerweile auch so weit, dass in Sponsorenkreisen, es gab diese eine, ich will es mal nennen, Champions League magische Nacht ist zu hoch gegriffen. Es war eine Feierstunde, dieses 5:1 gegen Galatasaray bei dem Debüt. Aber was muss natürlich hinterher wieder passieren und was beschert dann auch so Leuten wie Philipp Reschke, die das aufarbeiten und verantworten müssen, fast schlaflose Nächte? Dann springen nach Schlusspfiff maskierte, vermummte über die Nordwestkurve, über den Zaun, präsentieren vorher aus Fanbussen, Überfällen generiertes Galatasaray-Fanmaterial und zünden das im Stadion an. In Köln haben sie jetzt auch wieder angezündet, haben ein Feuer gemacht, was ja ein absolutes No-Go auf so einer beengten Fläche ist. Was der Eintracht zu schaffen macht, ist, sie verlieren den Kontakt zu Teilen dieser Kurve. Also man kann vorher sagen, ja, das war ein problematisches, ein angespanntes Verhältnis, aber man hat immer noch die Möglichkeit gesehen, über Dialog etwas zu erreichen. Und da sind mittlerweile junge, gewaltbereite, aus der Corona-Zeit im Kampfsport reichhaltig gestärkte Kameraden dabei, denen es im Endeffekt, glaube ich, ich so salopp sagen, völlig egal ist, ob die Eintracht jetzt einen Punkt verliert. Es geht ihnen um sich, es geht um den eigenen Habitus, um den Stellenwert. Wer ist der Stärkste, wer ist der Größte? Und die Eintracht hat geglaubt oder gehofft vor jetzt etwas mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren, als die Nachfolgeregelung Peter Fischers, dem Vereinspräsidenten, gemacht wurde. Dann wurde der neue Präsident bestellt, Matthias Beck, und der hat in seinen e.V.-Vorstand, e.V. ist der Hauptanteilseigner an der AG, mit Benjamin von Löwen, einen ehemaligen Ultra, in den Vorstand genommen. Ganz genau vor dem Hintergrund, ich will verstehen, was passiert in der Kurve, helf mir, erklär mir, lass uns stärker in den Dialog treten. Benjamin von Löwen, der auch von den Kollegen von der Frankfurter Rundschau angesprochen wurde, unlängst in einem Interview, der sagt über sich selbst, als er gefragt wurde, Sie sind ja jetzt Geschäftsmann und sind hier im e.V. und so weiter. Also ich paraphrasiere jetzt, einmal Ultra, immer Ultra. Ich bin nicht aus der Ultra-Bewegung tritt man nicht aus, aber ich fühle mich dieser Ultra-Bewegung nach wie vor zugehörig. Und das, was man sich von diesem Schritt erhoffte, diese Dialogbereitschaft zu intensivieren, muss man jetzt heute, Ende November, ganz klar konstatieren, nein, das funktioniert augenblicklich nicht. Da gibt es Leute, die sind auch überhaupt nicht dran drauf aus oder gewillt dazu, in den Dialog zu gehen, sondern die machen,
was sie wollen.
Ja, oder sie sehen es als rechtsfreien Raum an oder was auch immer. Und sie schaden dem Verein, aber ich glaube, sie nehmen das aus Selbstinszenierung billigend in Kauf.
Aber da hat der Verein, Lösung? Ja, wollte gerade sagen, Lösung schwer zu finden dann.
Ich nehme Philipp Reschke beim Wort oder ich nehme es ihm auch ab, wenn er sagt, wir tun alles, um jetzt nur an dem Beispiel von diesem Galatasaray-Vorfall. Das Stadion hat Kameratechnik, das Stadion hat die Möglichkeiten, ja, aber welche Lösung ist? du ziehst 2 oder 3 aus dem Verkehr und bestrafst sie mit Stadionverbot und 5 oder 6 rücken nach. In dieser Frankfurter Fankultur gibt es den Hang, glaube ich, stärker als an vielen anderen Standorten, sich über Gewalt, über martialisches Äußeres, durch Auftreten, Slogans zu profilieren.
Ich werde mal vermuten, dass jetzt unsere Ausführungen zu diesem Thema stark kommentiert werden. Bitte bleibt konstruktiv. Wir freuen uns über jeden Lösungsvorschlag und dessen alleine ist keine Lösung. Deswegen, Marc, herzlichen Dank. Also wirklich für diese Einsichten bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, wir haben den Verein ein bisschen besser verstanden. Wir haben auch nicht die Rolle, hier Lösungen zu präsentieren, aber ich glaube, wir haben die Dinge im Klartext angesprochen und dazu hast du ganz maßgeblich beigetragen. Herzlichen Dank dafür.
Danke euch. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.
Danke und ciao.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.